Disrupting Minds. Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Heute live von der K5 mit einer Special Edition. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass heute Amy Sarah Carstensen bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Sandra, für das herzlich willkommen heißen.
Ganz kurz für alle, die nicht wissen, wer wir eigentlich sind, dich stellen wir gleich sehr ausführlich vor. Ich sag ganz kurz was zu mir. Sandra von Aue, Gründerin von Disrupting Minds. Disrupting Minds ist eigentlich eine Speaker-Agentur für digitale Köpfe und Leute mit zukunftsgerichteten Themen, wie zum Beispiel die liebe Amy. Und das ist, woraus eigentlich der Disrupting Minds Podcast vor ein paar Jahren entstanden ist, dass wir coole Gründer mit tollen Geschichten, ihren Werdegängen und Erlebnissen und Erfahrungen vors Mikro geholt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei heute über das Thema Kreativität sprechen können.
Ich freue mich auch, denn ich kann gar nicht genug über das Thema sprechen. Und daher freue ich mich jetzt gleich auf die nächste Stunde, die wir haben.
Ich glaube, die am meistgestellteste Frage im Podcast ist, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Amy Sarah Carstensen, ich bin 36 Jahre alt und ich wollte eigentlich immer DAX 30 Vorstand werden und nie gründen, weil meine Eltern beide Unternehmer sind. Hab dann aber so Mitte 20 gemerkt, dass ich so ja dieses Entrepreneurship in mir trage und auch viel von meinen Eltern gelernt habe, also von sehr vielen Höhen, aber auch sehr, sehr vielen Tiefen. Und habe mich dann entschieden, vor 8,5 Jahren selbst zu gründen. Und die Firma, die ich gegründet habe, die heißt Artnight. Und wir sind mittlerweile die größte CIY, Create It Yourself, Plattform für kreative Experiences und Erlebnisse. Wir machen circa 1000 Events im Monat in Deutschland in über 60 Städten, primär Malkurse im Moment und die finden immer in Bars, Restaurants und Cafés statt für Erwachsene und auch für Kinder.
1000 im Monat, wow.
Ja, schön, ne?
Und sind das vor allen Dingen private Leute oder sind das Individuen oder keine Ahnung, Freundesgruppen, Familien oder sind es auch Unternehmen?
Ja, also 80% ist B2C und 20% ist B2B, das heißt Team-Events. Wir werden aber auch gebucht von Shopping-Malls, von Baumärkten und Co., wo wir einfach Menschen tatsächlich dorthin bringen, die dann kreativ sind und was lernen. Wir arbeiten mit über 300 Künstlern zusammen und die leiten dann diese Experiences an und es dauert immer so 2 bis 3 Stunden.
Und wie genau kann ich mir das vorstellen? Also ich habe wahrscheinlich eine Auswahl, klar, Städtedaten ist auch klar, aber unterschiedliche, da gibt es ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Programme oder je nach Künstler auch Dinge, die ich kreieren kann.
Genau, richtig. Also ich habe gerade schon gesagt, wir haben eine aufregende Company-History jetzt hinter uns, die letzten 8,5 Jahre. Wir haben schon verschiedene Dinge auch gemacht neben dem Malen oder DIY, CIY. Und zwar haben wir Backkurse mal gemacht, Pflanzenkurse, Cocktailkurse. Was wir jetzt bei Artnight wirklich sehr fokussiert machen, ist, es geht immer um Kreativität. Es geht immer darum, dass man was mit den Händen erschafft und ein Artefakt auch mit nach Hause nimmt. Und du kannst dir das so vorstellen, du buchst ein Ticket auf artnight.com, suchst dir ein Motiv aus, weil das ist total spannend, wenn wir auch gleich noch über Kreativität sprechen. Erwachsene brauchen immer ein Endergebnis. Wir haben schon ganz häufig probiert, dass wir sagen, komm zu einer Art Night, schau mal, was passiert. Aber es wird auf jeden Fall was passieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, du wählst ein Motiv aus oder ein Endprodukt, was du kreieren möchtest. Das kann ein Gemälde sein, das kann aber auch so unsere neuen Produkte, ein Blumenbouquet aus Krepppapierblumen sein oder Schmuck in Zukunft und Co. Aber du wählst ein Motiv aus und kommst dann dorthin. Und dort ist, wie gesagt, eine Künstlerin oder ein Künstler, die dich anleiten und durch diese 2 Stunden durchführen. Du musst nichts mitbringen, ist alles vorbereitet und du lernst dann Step by Step, wie du dein eigenes Kunstwerk dann auch tatsächlich kreierst. Und was so schön ist, alle buchen quasi zwar ein Motiv am Anfang, aber alles sieht am Ende immer ganz anders aus, weil jeder Mensch so individuell ist und die Künstler das einfach wahnsinnig toll machen, dass man tatsächlich was ganz Eigenes kreiert. Aber man hat so diesen komfortablen Startschuss.
Richtig gut. Amy, wir haben ja heute den schmissigen Titel, Create, Don't Compete, warum Kreativität dein unfairer Vorteil ist.
Ja.
Create, Don't Compete, was steckt dahinter?
Für mich geht es darum, und das ist meine Motivation mit all dem, was ich mache, ich möchte Menschen dazu bewegen, dass sie mehr kreieren und weniger nur reagieren. Und wir leben in einer Welt, da reagiert man total viel. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit investiert man wirklich am Tag, wo man tatsächlich was selber erschafft oder wo man wirklich was kreiert, und wie viel Zeit investiert man zu reagieren auf Mails, auf WhatsApp, auf Social Media, auf irgendwelche äußeren Einflüsse. Und das ist das, was mich motiviert. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir mehr Kreation brauchen, das heißt wirklich neue Ideen, Innovation auch brauchen, um langfristig auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Und Compete, also im Wettbewerb mit anderen zu stehen, kann man nur, wenn man innovativ ist und auch bleibt und auch mit der Zeit geht.
Aber das heißt eigentlich, ich sollte mich nicht auf den Wettbewerb als solchen konzentrieren, sondern eher gucken, dass ich so aus meinem Inneren heraus Kreativität ja nicht ins Leben rufen kann, aber überhaupt mal kreativ denken und arbeiten und mich frei machen kann.
Ja, und vielleicht würde ich nicht nur sagen, so aus dir heraus, sondern ich würde mir anschauen, was für Probleme gibt's und wie kann ich die Probleme lösen. Was brauchen Kunden tatsächlich? Ich bin auch ein großer Fan davon, Kundeninterviews zu führen, also so richtig am Telefon noch Leute anzurufen, mit Leuten zu sprechen, um zu verstehen, was bewegt die, was brauchen die, warum buchen die zum Beispiel eine Art Night. Und das ist total spannend, weil man denkt sich häufig, was irgendwie gebraucht wird, der tatsächliche Nutzen von gewissen Dingen ist aber dann ganz anderer. So versteht man die Kunden besser und so kann man wirklich innovativ was kreieren, meistens indem man Lösungen für Probleme findet.
Was hält die meisten Leute davon ab, kreativ zu sein?
Viele haben Schiss. Also ich glaube, es geht immer darum, um etwas zu kreieren oder kreativ zu sein, muss man immer mutig sein. Das ist immer so ein Schritt ins Ungewisse. Und das ist was der Mensch per se nicht so gerne mag, weil unser ganzes System danach ausgerichtet ist, eigentlich in Sicherheit zu sein. So sind wir biologisch gestrickt. Und immer wenn es unsicher wird, dann gehen so biologische Mechanismen an, so Fight, Flight, Freeze nennt man das. Ne? Also entweder man steht halt still und macht gar nichts oder man rennt weg oder man geht in Kampf. Und deswegen ist es eher was Unnatürliches für uns als Menschen, wirklich mutig zu sein und aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, das ist was uns abhält. Dazu kommt noch, dass wir in Deutschland so eine Kultur haben, wo, wenn man mal was ausprobiert und es klappt nicht, man oft direkt so den Stempel auf die Stirn bekommt, dass man gescheitert ist. Ich habe es vorhin einmal im Gespräch auch gesagt, ich habe immer noch nach 8,5 Jahren, seitdem ich Artnet mache, immer wieder so das Gefühl, oh je, was ist, wenn es morgen nicht mehr so funktioniert? Dann bin ich ja total gescheitert. Und ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, dass ich denke so, hey, in den letzten 8,5 Jahren haben wir also bald fast 2 Millionen Menschen eigentlich zusammengebracht, in ihre Kreativität gebracht. Und wenn ich so drüber nachdenke und Artnet jetzt, also uns gibt es ja noch, aber sollte es uns nicht mehr geben aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich immer noch sagen so, hey, diese 2 Millionen Menschen habe ich begeistert. Aber wir denken total oft dann so drüber nach, oh, dann bin ich gescheitert. Und ich finde, da können wir uns oft was von anderen Ländern auch abgucken. In Amerika ist es häufig so, da habe ich auch einige Verwandtschaft, die sagen dann immer so, nice try. Und ich finde das total schön, wenn man was ausprobiert und auch wenn es nicht klappt, wenn man es einfach abstempelt unter, hey, nice try, try it another time.
Aber ist das vielleicht was Deutsches? Sind wir Deutschen gehemmter darin, Dinge einfach mal auszuprobieren und total wurscht, was dabei rauskommt?
Oft ja.
Weil du sagtest mal, uns mangelt es ja nicht an Ideen.
Nee, uns mangelt es nicht an Ideen, aber wir haben oft große Angst und wir mögen gerne Sicherheit.
Was ist denn für dich eigentlich Kreativität?
Kreativität ist für mich, ich habe es vorhin schon eingangs ein bisschen gesagt, es gibt keine allgemeingültige Definition, deswegen kann ich euch jetzt nicht so eine Wikipedia-Definition abspulen. Für mich bedeutet Kreativität wirklich, dass man unabhängig von äußeren Einflüssen ins Schaffen kommt. Und wie gesagt, das Gegenteil ist für mich Reaktivität. Und deswegen ist Kreativität für mich auch nicht nur Dekoration, sondern eher Transformation. Das heißt, wenn man kreativ ist, wenn man kreativ arbeitet, wenn man so Kreativität als Haltung in sich trägt, dann ist man in der Lage, neue Dinge zu erschaffen und auch die Idee, die man hat, wirklich umzusetzen.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com.
Ende der Werbung.
Und wie würdest du sagen, kann man Leuten dazu verhelfen, da offener zu sein? Also vor allen Dingen jetzt auch mal in Unternehmen, weil das, man sagt das, also es sagt sich natürlich sehr einfach dahin, so ihr seid mal alle kreativer und macht dich mal locker und mach mal. Ja. Aber die Angst ist ja doch oft da vom Scheitern, davor. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt jemanden an so ein weißes Blatt setzt und sagt, mal, mal, und sagst, Gott, das, vielleicht sieht das nachher total scheußlich aus. Also ich würde sofort sagen, I don't quit my day job, weil es wird sicherlich nicht gut aussehen. Aber darum geht es ja gar nicht immer. Ne? Es geht ja nicht darum, was Perfektes zu machen.
Gar nicht. Und dieser Satz bezüglich des Malens, das ist was, das habe ich bei so vielen Art Nights erlebt. Jeder Mensch hat mal gemalt. Also kurz Hand hoch bei euch. Jeder hat schon mal gemalt, oder? Ja, so. Kinder malen ganz natürlich. So, wir kommen auf die Welt, man legt so ein leeres Blatt Papier vor uns hin, egal was für ein Stift, ne, wir kritzeln einfach drauf los. Und dann ist es vielleicht in Erwachsenensicht, ist es so eine braune Suppe, weil ganz viele Farben zusammengemischt wurden. Und das Kind guckt sich das Bild an und sagt, das ist ein Haus und ein Garten und hier fliegt ein Schmetterling. Und das ist das, was eigentlich in uns steckt. Das heißt, wir sind mit diesem Kreativitätsmuskel geboren. Wir verlernen ihn nur. Und wir dürfen ihn wieder auspacken, wenn wir erwachsen sind. Und wie kriegt man das jetzt hin in Unternehmen? Ich finde es generell immer schwierig, wenn man sagt so jetzt sei mal kreativer oder sei mal innovativ. Sondern für mich ist es wirklich, was ich gerade gesagt habe, so eine eigene Haltung. Sich zu überlegen, wie kann ich heute meinen Tag gestalten, dass ich nicht den ganzen Tag nur reagiere auf was? Wie kann ich... Ich habe auch viele Freunde, die zum Beispiel im Konzern arbeiten. Wie kann ich trotz, dass vielleicht manchmal es ein bisschen schwieriger ist, Dinge umzusetzen oder durchzusetzen, wie kann ich trotzdem meinen Beitrag leisten, um etwas zu verbessern oder anders zu machen? Und mit welchem Mehrwert? Wie schaffe ich es, jeden Tag so ein bisschen meinen Alltag zu durchbrechen und mich so selber aus meiner Komfortzone rauszuschubsen, um vielleicht was Neues zu tun? Und konkrete Tipps, die ich habe, ist, schreibt morgens 3 Seiten in ein leeres Notizbuch und lest euch das, was ihr geschrieben habt, nie wieder durch. Und auch sonst keiner.
Also ein klassisches Journaling, oder?
Ja, weil das total gut hilft, erstmal so Gedankenchaos loszuwerden. Und dann entstehen aber Ideen, weil der Kopf ein bisschen freier ist.
Was schreibe ich da rein?
Geht nur darum, dass du 3 Seiten schreibst.
Egal, was
du schreibst. Du kannst auch schreiben so, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Das reicht schon. Aber das macht was total Interessantes mit unserem Gehirn. Das ist auch nachgewiesen. Das Zweite ist auch im unternehmerischen Kontext, es einfach zu fördern, Verantwortung zu übernehmen. Also selber Dinge vorantreiben zu können und nicht immer das an andere irgendwie abzugeben oder so. Das finde ich ist auch ganz wichtig. Und eben auch so diesen Drang zu haben, dass man einfach mutig ist und Dinge mal anders macht, Dinge mal einstampft und mal komplett neu macht, anstatt sie jahrelang irgendwie zu versuchen, weiter zu optimieren und Co.
Aber hat das dann nicht auch, wenn ich das jetzt versuche, das immer eigentlich auf so einen unternehmerischen Kontext runterzubrechen, hat das dann nicht auch ganz viel mit Fehlerkultur zu tun? Also müssen wir Leuten mehr Raum geben, grundsätzlich auch Dinge ausprobieren zu können?
Ja, ich mag so das Wort Fehlerkultur nicht, weil Fehler sind per se eigentlich immer Kacke. So sorry for my words, aber so keiner macht gern Fehler und keiner findet es toll, wenn Dinge schief gehen. Wir brauchen das aber, um wirklich Neues zu erschaffen. Wenn wir uns mal die Forschung angucken, ne, irgendwelche Impfstoffe oder also in ganz vielen Bereichen, Innovation entsteht nicht, indem man einmal was ausprobiert und es wird perfekt, sondern Innovation entsteht, indem man es wahrscheinlich 1000 Mal probiert und dann funktioniert es beim 1001 Mal. Also da braucht man vor allem Durchhaltevermögen und braucht eben so dieses Mindset von wegen nice try und immer noch nice try, wenn es nach dem 10. Mal vielleicht noch nicht da ist, wo es vielleicht sein soll.
Wie meinst du es, wenn du sagst, du hast durch Kreativität einen kompetitiven Vorteil?
Ja, was ich damit meine ist, wenn Menschen in der Lage sind, kreativ zu agieren, dann sind sie meistens auch innovativ. Was bedeutet das? Man ist flexibel und kann ganz viel auf äußere Umstände auch reagieren. Ich finde, das hat man auch während Corona gemerkt. Da ist auch am Anfang eine Wahnsinnsenergie entstanden, dass extrem schnell Firmen irgendwie umgerüstet haben, Masken zum Beispiel produziert haben oder wir haben in unserer Firma extrem schnell Online-Angebote erschaffen. Und meistens kommt es aus so einer Not heraus. Und den Modus muss man eigentlich dauerhaft hinbekommen. So, das ist das eine. Wenn man es schafft, immer so auch einen Schritt voraus zu sein, dann hilft es total. Was braucht es dafür? Man muss verstehen, was die Leute brauchen. Das zweite ist, ich sehe auch viele Firmen, die immer versuchen zu kopieren. Wir haben auch einige, die schon versucht haben, oft Artnight zu kopieren. Aber wenn man immer wieder versucht, so die Qualität und das, was man tut, in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist es meistens nicht so leicht kopierbar. Und wenn man selber in der Lage ist, Neues zu kreieren, anstatt nur zu kopieren, dann hat man auch immer wieder einen Vorteil, weil man wieder was Besonderes sozusagen anbieten kann. So, und das Dritte ist auch vor allem, wenn man unsere heutige Welt sich anschaut, wenn man kreativ ist, dann bedeutet das auch oft, dass man halt auf, wie gesagt, äußere Umstände ganz flexibel reagieren kann. Und unsere Welt verändert sich total schnell, total krass, vor allem jetzt auch mit KI. Und dass man diese Hardcore-Flexibilität hat, sich eigentlich immer wieder neu zu erfinden und das zu nutzen. Und das bringt einem auch wieder einen Wettbewerbsvorteil. Also nicht so von wegen, haben wir schon immer so gemacht, ne, machen wir so weiter, sondern eigentlich jeden Tag mit dem Modus reingeht, okay, heute machen wir wieder die Dinge ganz anders als gestern, weil es einfach auch notwendig ist.
Du hast selber mal auch gesagt, dass du auch in den letzten Jahren, gab es ja auch viele Umstände, mit denen du auch flexibel umgehen musstest, auf die du auch kreativ reagieren musstest. Wie war das in deinem eigenen Unternehmen?
Also krass und vor allem so ganz unterschiedlichen Phasen. Es gibt so verschiedene Dinge, die ich so für mich gelernt habe. Das erste ist, es braucht oft nicht viel Geld, um innovativ zu sein, gerade im E-Commerce. So, wir haben die besten Marketing-Ideen gehabt und umgesetzt, als wir wirklich sehr wenig Geld hatten. Ich bin heute noch Teil von über 1000 Facebook-Gruppen. So, Single in Hamburg, Single in München, Single in Frankfurt, neu in Berlin, neu in Münster, wo ich immer reingeschrieben habe und so gesagt habe, so, hey, wir haben so ein neues Format, das heißt Art Night, total cool für ein Date, weil du kannst dich unterhalten, musst dich aber nicht, wenn das Gespräch irgendwie nicht richtig läuft. Oder eben auch toll, um neue Leute kennenzulernen, was Neues auszuprobieren. Und das hat nichts gekostet, also natürlich ein bisschen Zeit. Und das hat gut funktioniert als Marketinginstrument, zum Beispiel am Anfang. Und wenn man viel Geld zur Verfügung hat, dann tendiert man oft dazu, Dinge so zu machen, wie sie viele anderen auch machen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ich habe keine Tausende von Euro Marketing-Budget, ja, was mache ich denn dann, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist so das eine, was ich auch gelernt habe. Das zweite ist so, Hard Decisions, Soft Life, Soft Decisions, Hard Life. Was bedeutet das? Meistens sind oft die harten Entscheidungen die, die einen wirklich voranbringen. Also und die, die einem so die meisten Bauchschmerzen bereiten. So Sachen, die man schon längst hätte loslassen wieder müssen oder Ideen, die man hätte verwerfen sollen, weil sie vielleicht doch nicht so gut funktionieren, habe ich oft viel zu spät getroffen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel diese anderen Verticals, also Bake Night, Shake Night, Plant Night zum Beispiel. Shake Night ist ein super gutes Beispiel. Cooles Produkt. Wir haben Cocktailtours gemacht in so Speakeasy-Bars, also richtig guten Bars. Und man hat dann gelernt, wie man halt Cocktails macht. Mochten alle gerne, war auch immer super ausgebucht. Aber auf der anderen Seite waren die Operations ganz anders als bei Art Night und viel komplexer. Und die Leute haben auch nichts mitgenommen, also außer den Kater dann am nächsten Tag. und dann haben wir so gesagt, okay, passt das eigentlich wirklich zu unserer Company-Vision und zu dem, was wir eigentlich mit der Firma langfristig erreichen wollen. Weil für den Cashflow war es perfekt. Aber zu dem, wo wir eigentlich hinwollen und was wir machen wollten, hat es dann irgendwann mal nicht mehr so gut gepasst. Und das hat sehr lange gebraucht, bis wir dann entschieden haben, wir machen es einfach komplett zu. Es war aber die richtige Entscheidung.
Okay. Und die anderen, Bake Night?
Das Gleiche. So Bake Night ist mit Lebensmitteln. Und bei Art Night ist es so, unsere Künstler, die können die Art Nights überall machen. Ne? Also auch B2B, wir machen die in Firmen, wir machen die in Shopping Malls, wir machen die in Bars, Restaurants, Cafés. Die nehmen ihre Köfferchen mit dem Material, dann kann man es aufbauen und mitnehmen. Und bei Bake Night ist es so, man braucht Öfen. Und jeder Ofen ist anders. Mhm. Also Bosch-Ofen ist anders als ein Miele-Ofen. Und jetzt mochten die Leute es immer total gern, die kompliziertesten Sachen zu backen, wie zum Beispiel Macarons. Ne? Also jeder wollte auf einmal Macarons machen. Jetzt ist es aber so, du kannst kein Rezept entwickeln für irgendwie hunderte Events im Monat, wo die Macarons in jedem Ofen eigentlich anders gebacken werden müssen. Und man auch nicht manchmal weiß, was für ein Ofen steht zur Verfügung oder hat jemand daheim. Also eine krasse Komplexität. Dann gehen Lebensmittel mal kaputt. Ne? Dann ist irgendwie wie die Milch um und so. Farbe kann nicht so schnell vergammeln. Und das hat so eine Komplexität reingebracht. Das war auch ein wunderschönes Produkt. Mhm. Und auch da haben wir gesagt, wir müssen uns fokussieren. War aber der Ursprung lag darin, dass wir einfach extrem schnell krass gewachsen sind und so Hockeystick-Startup-mäßig gedacht haben, noch 2019, wir müssen in 3 Monaten in 5 Länder expandieren und noch 3 weitere Marken auf den Markt bringen. Was totaler Quatsch war.
Nee, aber trotzdem ja auch ein naheliegender Gedanke.
Ja, super gutes Learning.
Ja.
Na klar, es hat auch irgendwie funktioniert. So.
Wie ist überhaupt eure Entstehungsgeschichte?
Ja, ich habe.
Auch das hat ja bestimmt einen sehr kreativen Ursprung.
Nee, eigentlich nicht. Sorry. Also ich war weder davor Künstlerin, aber ich habe bei Bertelsmann gearbeitet und ich habe so ein Female Empowerment Netzwerk damals gegründet. Und irgendwann mal fand ich es ein bisschen langweilig, einfach nur Menschen zusammenzubringen, Speaker zu haben, jetzt sitzen wir auch hier, ne? Aber so einen Speaker zu haben, was zu essen, was zu trinken. Ich habe immer gedacht, kann man nicht auch irgendwas anderes oder mit den Händen was machen und was kreieren? Und wie kriegt man mal Leute so ein bisschen aus der Komfortzone raus? Weil bei diesen Frauen-Events habe ich immer eine Frage gestellt, was willst du dieses Jahr machen, was so richtig mutig ist? Oder was willst du diesen Sommer wagen? Ne? Da habe ich gedacht, okay, wie pusht man eigentlich Leute so aus ihrer Comfortzone raus? Und dann habe ich mich entschieden zu gründen, habe meinen Job gekündigt und habe mir verschiedene Geschäftsmodelle und Ideen angeguckt und habe dann damals meinen Mitgründer kennengelernt. Und dann sind
sorry, ganz kurz, ich muss reingeredet. Du hast gekündigt, bevor du wusstest, was du machst?
Ja, weil ich gemerkt habe, also das war auch mutig.
Ja.
Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt machen, weil ansonsten komme ich da nicht voran. Mhm. Und dann wusste ich aber schon so ein bisschen in die Richtung, wo es gehen kann. Und dann haben wir uns ähnliche Modelle in USA und Australien angeguckt, wo es schon Malkurse gab, aber wo die so eigene Läden dafür gemacht haben. Das war uns zu, auf Englisch gesagt, asset heavy, weil jetzt mal so plötzlich 10 Stores aufzumachen, wo man dann Malkurse macht, das ist auch super kapitalintensiv. Und haben wir uns gedacht, okay, ist eigentlich cool, wenn man es in Bars, Restaurants und Cafés macht, weil die haben unter der Woche total oft Kapazitäten. Also selbst das hippeste Restaurant hier in Berlin-Mitte hat halt unter der Woche meistens abends Kapazitäten, ist aber am Wochenende komplett ausgebucht. Die Restaurants, Bars, auch Hotels, die haben das Problem, dass sie gerne neue Kunden wollen. Und so haben wir dann damit angefangen. Wir haben insgesamt, hatten wir damals, also ich hatte 10.000 Euro auf dem Konto. 4.000 haben wir davon in Artnight investiert. Vom Rest muss man leben, weil Förderung gab es nicht, weil ich davor auch einen Job hatte, gab es so diese Studentenförderung und so nicht mehr. Und dann sind wir zu Bösner, so einem Kunstladen, und auf Amazon haben wir so Künstlermaterial bestellt, haben auf eBay Kleinanzeigen Künstler gesucht und gesagt, hey, ich weiß noch, es war damals Caitlin hieß sie und Tatjana, haben gesagt, hey, ihr seid ja Künstlerin, kriegt ihr das hin, Leuten in 2 Stunden beizubringen, ein Bild zu malen? So, das ist unsere Idee. Und wir wollten es am Anfang mit Trinken kombinieren, also dass man so Drink and Paint macht, machen wir heute immer noch ein bisschen, aber wir haben dann Leute schnell gemerkt, so die Deutschen, die haben jetzt keinen Bock, sich irgendwie einen reinzukippen unter der Woche und dann zu malen, sondern da ging es total schnell so um dieses Qualitative, also so, dass die Künstlerin auch Künstlerin ist und dass man was lernt und dass man trotzdem einen schönen Abend hat in einer schönen Atmosphäre, und so haben wir tatsächlich angefangen.
Malen Betrunkene besser?
Nein. Nein. Und das ist auch voll spannend, weil ich habe ganz lange gedacht, also wir haben immer noch so Drink-and-Paint-Formate, aber die breite Zielgruppe von uns, bei Art Night, die hat Bock, Art Night zu machen, um auch so ein bisschen runterzukommen und einfach Me-Time zu haben oder eine coole Zeit zu haben mit anderen. Und wir sind auch heute in so einem Zeitalter angekommen, da braucht es Alkohol nicht unbedingt für. 50% der Gen Z trinkt auch keinen Alkohol mehr. Können sich viele im Raum, kann man sich nicht vorstellen, ne, so mit 19, aber es ist tatsächlich der Fall. Von dem her gehen wir da auch mit der Zeit.
Und wie ging es dann weiter?
Dann haben wir keine Tickets verkauft bekommen, weil Art Night ziemlich schwer zu vermarkten war.
Ja genau, wie habt ihr es bekannt gemacht am Anfang? Also ihr hattet Material von Bösner, ihr hattet die 2 Künstlerinnen von eBay Kleinanzeigen und dann, eine Location hattet ihr?
Ja, die hatten wir auch. Haben wir Flyer gedruckt und ich stand dann abends nach der Laptoparbeit in den Berliner U-Bahnhöfen und habe versucht, Malkurse zu verticken. Gesagt, ja. Ich so, hi, ich bin Amy. Ja, die Leute laufen alle an mir vorbei. Aber dann stand ich da und so habe ich gelernt, wie kann ich Artnight eigentlich am besten pitchen, dass jemand überhaupt vor mir stehen bleibt. Und das finde ich voll interessant. Das müsste man im Marketing viel öfter machen, weil wenn man so Ads schält, das ist eigentlich nichts anderes. Wenn du es schaffst mit deiner Hook, also mit der Line, mit dem du Leute ansprichst, Leute auf der Straße zum Stehen zu bringen, dass sie dir zuhören, dann ist es ein guter Text. Wenn sie einfach weiterlaufen und die ignorieren, ist es ein schlechter Text.
Weißt du noch, was dein Hook war?
Ja, ich habe oft irgendwann mal gesagt, so hast du mal wieder Bock auf was Neues. Haha, und malen, dann ging es dann direkt weiter. Ja. Und dann war Artnight aber immer so ein Pitch von zwei Sätzen, weil ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was wir bei Artnight machen, aber es ist ein bisschen komplizierter. Ich kann nicht sagen, wir machen einen veganen Lippenstift, dann wisst ihr alle, was wir produzieren würden. Aber wenn ich sage, wir machen kreative Erlebnisse, angeleitet von lokalen Künstlern, die dauern 2 bis 3 Stunden, du brauchst keine Vorkenntnisse. Sie finden in Bars, Restaurants und Cafés statt, du kannst dein Ticket online buchen. Ne? Ihr wisst schon, das dauert ein bisschen länger, bis man es versteht.
Die Leute sind nett und nicht creepy, die da auch zu Gast sind.
Ja, genau. Ja, sind alle, haben ein cooles Mindset.
Okay. Und
also Flyer verteilt. Mhm. Und dann kann ich noch eine Anekdote erzählen. Dann hatten wir so ein Street-Art-Motiv, inspiriert von Banksy. Und wir haben das Paint Like Banksy genannt. Und das ist auf Facebook total viral gegangen. Damals hat man noch Facebook genutzt. Weil die Leute
kennen
dachten, Banksy
noch
kommt dahin.
Wir sind sehr jung.
Ja, und haben alle gedacht, so Banksy kommt jetzt zu dem Event. Und wir dachten uns so, scheiße. Ja. Haben wir dann aber gedacht, das ist für uns voll die gute Chance, dass die Leute halt meine Artnight erleben, also klären wir das erstmal nicht auf. Und dann haben sich tatsächlich 200 Leute für so ein Event angemeldet in Berlin. Also im Schnitt sind bei unseren Artnights immer so 25 Leute. Das waren dann 200. Wir haben es auch schon gemacht mit 1000 Leuten. Und die sind dann hingekommen und die waren dann alle hinterher nicht enttäuscht, dass Banksy nicht da war, sondern haben sich gefreut, dass sie diese Artnight erlebt haben und ihr Kunstwerk mitgenommen haben. Und das war wirklich ein guter Startschuss. Und der zweite Punkt, was dann gut geklappt hat, war, dass die Leute angefangen haben, die Bilder von den Artnights auch auf Social Media zu teilen und ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda zu machen. Weil wenn man in der Experience-Economy arbeitet und Experiences anbietet, dann kann man es sich nicht erlauben, dass diese Experience nicht gut ist. Und wir haben ein NPS, also Net Promoter Score, von 96 seit über 8 Jahren. Und es bedeutet, dass extrem eine sehr, sehr hohe Qualität, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Weil wenn du jetzt ein Event buchst bei uns und am anderen Tag deinen Kolleginnen erzählst, so von wegen, ne, Sandra, warst gestern bei der Artnight, kommst am anderen Tag ins Büro oder erzählst Freunden, ja, ich war gestern bei der Artnight. Ja, was ist das und wie war's? Und wenn du was Negatives sagst, dann ist es schlecht. Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die positiv war, hat uns extrem gepusht.
Also 96 heißt, dass 96% es weiterempfehlen würden, die eine Artnight gemacht haben? Mhm. Okay. Richtig gut. Und wie habt ihr das dann hingekriegt, dass so über, du hast gerade die, du hast anfangs gesagt, in wie vielen Städten seid ihr jetzt gerade?
In 60, 62 sind es jetzt Stand heute.
Wie habt ihr dieses Netzwerk aus Künstlern, Locations und was es alles braucht, aufgebaut?
So ein bisschen unser Geheimrezept. Aber ich glaube, der Kern der Firma ist, also wenn ich auch erzähle, was wir bei Artnight machen, dann fragen mich ganz viele Leute, ob ich selber Künstlerin bin und ob ich selber diese Malkurse anleite und wie ich es denn schaffe, 1000 Events im Monat zu machen. Und das mache ich natürlich nicht, sondern das Kernstück von unserem Unternehmen ist, dass wir eine extrem gute Tech-Plattform gebaut haben mit sehr vielen Automatisierungen, um das Thema Offline-Events skalierbar zu machen. Und das macht so keiner in Europa. Weltweit kenne ich auch keinen anderen, aber bleiben wir mal in Europa.
Ja.
Weil diese Offline-Event-Organisation, die ist extrem aufwendig. Und das ist das, was wir können und was so unser Brot- und Buttergeschäft ist. Und deswegen ist es jetzt für uns auch relativ einfach. Also wir launchen gerade ganz viele neue Kategorien. Das machen wir im Wochentakt, weil ich kann auch pro Monat 5000 Events machen, ohne dass ich mehr Personal in meiner Firma brauche. Wir können neue Kategorien da dran packen, ohne dass wir irgendwie ein Jahr brauchen, um eine neue Tech-Plattform und so zu bauen. Und das Stichwort ist darunter Skalierbarkeit. Also sehr einfach die Prozesse zu denken und zu automatisieren. Und das ermöglicht es uns, so viele Events zu machen.
Das heißt, die Künstler können aber auch sich proaktiv bei euch andocken oder, also ihr müsst die nicht sourcen?
Wir sind kein Marketplace, mhm. Sondern wir sind eine kuratierte Plattform. Das heißt, Künstler können sich bei uns bewerben und wir nehmen circa 1% von den Künstlern, die sich tatsächlich bewerben, weil man auch ein sehr spezifisches Skill und Mindset mitbringen muss, um ein guter Artnet-Künstler zu sein. Und dann trainieren wir die erstmal und dann bleiben die auch sehr lange, also sehr oft sehr, sehr lange mit uns und bei uns.
Was sind so eure beliebtesten Kategorien?
Abstrakt mögen die meisten Leute, ist aber tatsächlich echt schwer, also ein gutes abstraktes Bild zu malen. Dann
da muss ich mal fragen, ja. Warum ist das so schwer?
Weil du erstmal so Dinge lernen musst wie Bildkomposition. Also man guckt sich so ein abstraktes Kunstwerk an und man denkt sich so, Mensch, da hat einer ein paar Farbkleckse drauf gemacht. Aber dass diese Farbkleckse in Komposition auf dem Bild richtig sitzen, auch mit dem Farbschema, das braucht so ein bisschen mehr. Und das bringen einem die Künstler aber bei. Also abstrakt ist was, das läuft eigentlich immer. Dann alles, was auch so ein bisschen Street-Art-Style ist, also wir haben immer noch so Street-Art-Bilder so ein bisschen Richtung Banksy, aber auch Skylines in der Stadt und Co. Und ich habe hier auch ein Bild mit, das habe ich letzte Woche gemalt, Wattwanderung, wir überlegen uns immer witzige Namen, sowas auch. Also alles, was so Landschaften ist mit bisschen Tiefe, sieht irgendwie nett aus, sieht aber auch nicht zu kompliziert aus, das funktioniert auch sehr gut.
Für mich sieht das voll kompliziert aus. Das kann ich auch,
denkst du? Natürlich, kannst du mal, jeder von euch malt so ein Bild in 2 Stunden. Euer sieht wahrscheinlich noch besser aus als meins, aber schafft jeder. Jeder.
Sieht unheimlich gut aus. Ich könnte das auf keinen Fall.
Ah nein,
ich soll
mutig,
ich soll nicht
stimmen. Kannst du.
Ich kann das auf jeden Fall.
Ja, gutes Mindset.
Das war das mit dem Mut, ne? Ja.
Ja.
Weißt du was? Ich glaube, dass das, ich könnte mir vorstellen, dass Leute weniger Hemmung haben, was komplett Kreatives zu malen, wo du nicht so, der Vogel muss wie ein Vogel aussehen, weil es dann, also was Abstraktes, ich habe das Wort entfiel mir gerade, weil die Erwartung wahrscheinlich eine andere ist, oder?
Ja, total. Aber das kommt auch mit der Übung. Also je mehr Bilder man zum Beispiel malt, desto mutiger wird man. Dann malt man mal den Vogel bunt und Co. Und bei der Art Night jetzt, also bei dieser Wattwanderung, für alle, die nur hören und nicht sehen, da sind 2 Möwen drauf. Und bei der Art Night saß gegenüber von mir eine Mutter mit ihrem Kind. Und der Sohn hat halt die Möwen total bunt gemalt. Und die Mutter meinte dann zu dem Sohn, ja, aber Möwen sind nicht bunt, die haben eine andere Farbe. Und da habe ich mir wieder so gedacht, ja, das ist so krass, was wir irgendwie von Kindern lernen können. Weil warum ist es jetzt richtig, dass die Möwe nur grau ist und nicht blau und pink und sonst irgendwas? Und das ist aber eine Mindset-Frage. Nur weil was anders ist, heißt es nicht, dass es falsch ist oder dass es nicht perfekt ist, sondern anders kann immer gut sein, aber es liegt auch immer so im Auge des Betrachters.
Mm, total. Du hast doch bestimmt auch coole Geschichten mitgekriegt über die Jahre von, weiß nicht, Leuten, die dachten, sie können gar nicht malen und sich auf einmal als zweiter Picasso entpuppt haben oder irgendwelche, ja. Hast du irgendwelche Geschichten, die du teilen kannst?
Ja, das passiert total oft. Vor allem für uns ist tatsächlich so, the most challenging sind oft die Team-Events, wenn sie bei uns gebucht werden, weil die Leute machen das dann nicht freiwillig. Sondern die werden halt gezwungen von irgendwie jemand, der das halt ausgesucht hat. Die haben sich noch nicht mal das Motiv ausgesucht. Also stellt euch mal so eine Gruppe von 50 Leuten vor, die kommen dann in den Raum rein, dann stehen da Staffeleien und Leinwände und keiner hat Bock.
So. Ist das dann ein Event mit oder ohne Alkohol?
Das obliegt den Teilnehmern. ist aber überhaupt nicht so wichtig. Und was dann voll schön ist, man nennt das immer Hero's Journey. Kennt ihr vielleicht von Pixar oder Disney-Filmen? Ne? Also die Leute sind erstmal skeptisch und ängstlich und denken sich so, oh Gott, auf was hat die jetzt gebucht oder der? Und dann fangen die an und dann sagt jeder einzelne Teilnehmer so irgendwie so, um das zu rechtfertigen, ja, ich kann ja nicht so gut malen. Meins sieht bestimmt nicht gut aus. Und oh je, gemalt habe ich schon ewig nicht mehr. Und dann fangen sie langsam an. Und dadurch, dass die Künstlerin oder der Künstler da ist, die supporten die dann, dass es so Step by Step geht. Und der erste Pinselstrich ist immer der schwerste. Und wenn man dann mal so anfängt, in den Flow zu kommen, dann werden alle warm. Und dann passiert so nach der Hälfte von der Art Night eigentlich bei fast jedem Menschen das Gleiche. Das ist so eine richtige Krise. Die gucken sich das Bild an, die denken sich so, um Gottes Willen, was habe ich hier nur gemacht? Daraus wird überhaupt nichts mehr. Manche haben dann auch wirklich keinen Bock mehr, ne, und sind schon fast dabei aufzustehen und zu gehen, aber das macht man dann natürlich nicht, sondern macht dann weiter. Und dann passiert was super Schönes in der zweiten Hälfte der Art Night. Dann denken sich die Leute, wenn sie das Gefühl haben, ist eh schon versaut, das Bild, dann trauen sie sich einfach was Eigenes draus zu machen, weil sie schon gar keine Hoffnung mehr haben, dass es so aussieht wie das Original. Und dann entsteht was super Schönes, weil dann entsteht ihr eigenes Kunstwerk. Und dann gucken sich das die Leute hinterher an und sagen so, boah krass, das habe ich gemalt. Und sind mega stolz, hängen sich das zu Hause auf, hängen sich es im Büro auf. Und das ist eigentlich so diese Emotion, die wir unterm Strich verkaufen, dass wir sagen, wir pushen dich aus deiner Komfortzone raus, wir geben dir Support. Mit uns machst du mal was, was du schon lange nicht mehr gemacht hast und du bist danach auf jeden Fall stolz wie Bolle auf dich selbst.
Richtig gut. Gehen Kinder immer anders, völlig anders daran als Erwachsene? Oder haben Kinder das auch schon manchmal so in sich, so dieses, oh, ich malen kann ich nicht?
Kommt drauf an, welches Alter. Mit 5 noch nicht, mit 19 geht's los. Und bei den ArtNet Kids, die wir machen, setzen wir immer die Eltern gegenüber von den Kindern, weil das funktioniert sonst nicht, weil die Erwachsenen dann ganz oft den Kindern reinreden. Also bei ArtNet Kids, wir haben auch 7 Jahre gebraucht, bis wir das für Kinder auf den Markt gebracht haben. Nicht wegen der Kinder, sondern weil wir erstmal lernen mussten, wie wir die Erwachsenen da in den Griff bekommen. Das hört sich jetzt hart an. Aber das ist total schön, weil Kinder gehen total frei darauf los. Die sind auch völlig ohne Bewertung. Also die gucken einfach ihr Bild an und die finden es schön. Und die finden das auch so schön, dass sie es überall aufhängen wollen, verschenken wollen und Co. Und davon können wir Erwachsene immer was lernen.
Verändert das was nachhaltig in Leuten, wenn sie so ein Erlebnis haben bei euch auf so einer Art Night und, ne, also wie du sagst, so die auch emotionale Reise aus, oh Gott, ich habe jetzt das Bild versaut und auf einmal ist es was Anständiges geworden?
Ja, gibt viele Geschichten auch von Menschen, wo wir wissen, dass sie zum Beispiel einen Job hatten, in dem sie total unglücklich waren oder so in der Verwaltung gearbeitet haben und das aber gar nicht zu ihnen gepasst hat. Dann haben sie mit Art Nights angefangen und heute sind sie Fulltime-Künstler, machen eigene Ausstellungen, sind selber zum Beispiel auch Art Night-Künstler zum Teil, sowas. Oder auch Menschen, die, das hat mich total berührt, wir haben letztes Jahr so eine Roadshow gemacht durch Deutschland und ich bin 3 Frauen begegnet, die mir gesagt haben, dass sie eine schwere Krankheit mit ArtNight überstanden haben. Also nicht, dass ArtNight sie geheilt hat, ne? Überhaupt nicht, aber dass es für sie immer so eine Zeit war in der Woche, wo sie wirklich in den Flow kam, komplett abgeschalten haben und es ihnen total viel Hoffnung gegeben hat, sich über die Malerei zum Beispiel auszudrücken. Und das hat mich auch voll berührt. Oder Menschen, die sich über ArtNight kennengelernt haben und dann geheiratet haben. Also Da gibt es alle möglichen Geschichten, die sind super, super cool.
Hast du dieses Dating-Format noch weiter ausgebaut?
Welches Dating?
Nee, du hast gerade gesagt, du hast auf Facebook bei Singles in was auch immer, Frankfurt, Hamburg, Berlin geschrieben, hier ArtNight. Ja.
Also manche gehen oft zu ArtNight auf ein Date. Wir haben jetzt auch so ein Format, das heißt Paint Your Partner. Also man malt sich gegenseitig. Ist mega witzig. Und dreht dann hinterher das Porträt erst um.
Gab es da schon Trennungen dann auch?
Nee, aber ist einfach immer witzig. Aber auf jeden Fall, das Dating-Format jetzt selber, das klappt nicht so gut, weil wir nicht so leicht Männer zu ArtNights bekommen wie Frauen. Warum? Männer haben total Schiss vorm Scheitern und die wollen nicht blöd dastehen vor Frauen, wenn man jetzt mal so klassisch Mann-Frau-Beziehung denkt. Ne? Und wenn aber Männer eine ArtNight zum ersten Mal gemacht haben und merken, dass das ja dann doch gut wird und sie das gut können, dann kommen sie immer wieder. Aber es braucht so den ersten Moment, dass man so die Sicherheit hat, sieht dann hinterher gut aus.
Richtig gut. Du hast gesagt, ihr habt noch ein paar neue Sachen vor. Kannst du schon irgendwas verraten?
Ja. Also bleibt ja jetzt nicht hier unter uns, wollte ich gerade sagen, bleibt unter uns. Also ein paar Sachen kann ich schon verraten, ein paar noch nicht. Wir bleiben auf jeden Fall in dem DIY-Bereich, also Create It Yourself und Do It Yourself. Wir machen jetzt viel Malen, also die 1000 Events sind nur Malen. Wir haben jetzt die Art of Oyster Painting und Decoupage gelauncht.
Das musst du kurz erklären.
Ja, ich erkläre es. Man bemalt Austern und man gestaltet Austern mit so einer Art Serviettentechnik. Sieht total cool aus. Das zweite ist, das kommt jetzt in Anfang Juli, ist die Art of Paper Flowers. Also man macht wirklich eigene Blumensträuße und Bouquets aus Krepppapierblumen. Sieht auch wahnsinnig cool aus. Dann werden wir im Herbst mit Schmuck starten. Und so geht's jetzt immer weiter. Viele Kids-Formate auch. So.
Oh, das ist gut. Das habe ich gerade schon gedacht, muss ich mir mal angucken. Vielleicht kann ich mit meinen Jungs mal eine Art Night Kids besuchen. Wie alt können die Kinder sein oder müssen?
Ab 5,
okay, super. Liebe Amy, das waren viele tolle Einblicke zum Thema Kreativität. Wir können nur allen Mut machen zum mutig sein und kreativ sein. Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
Herzlichen Dank dir.
Und euch noch ganz viel Spaß auf der K5.
Das war die neue Disrupting Minds Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis hoffentlich ganz bald.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.